Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Am 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege und Pflegenden. Er gilt als Aktionstag und liegt auf diesem Datum, da das der Geburtstag von Florence Nightingale ist, der Pionierin der modernen Krankenpflege. Aus diesem Anlass freue ich mich sehr, heute meinen Gast zu begrüßen, Torben Mahlstedt. Du bist ja seit über 15 Jahren Krankenpfleger und generell ist das hier ein sehr besonderer Moment, denn wir zwei kennen uns ja sehr gut.
Hallo.
Hallo.
Ja, ein bisschen kennen wir uns.
Nur für euch, dass wir das kurz mal aufklären. Torben ist mein Lebenspartner und Papa von meinem Sohn und seit 15 Jahren eben, wie gesagt, Krankenpfleger. Und ehrlich gesagt war die Akquise eines Experten für diese tolle Folge etwas kompliziert. Deswegen vielen, vielen Dank, mein Schatz, dass du das machst.
Sehr gerne.
Ich weiß, du bist eigentlich nicht so der Kamera-Mikro-Typ, aber ja, das bin ja nur
genau,
ich.
Genau, das kriegen wir schon hin. Ich versuch's.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja auch schon ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Du warst in unterschiedlichsten Einrichtungen, in unterschiedlichsten Bereichen als Pfleger aktiv. Und vielleicht kannst du ja kurz erklären, was du aktuell machst.
Also aktuell bin ich in der außerklinischen Intensivpflege. Das sind größtenteils beatmete Patienten oder minimal haben sie wenigstens eine Trachealkanüle. Also das sind diese, so ist so ein Loch im Hals, worüber man dann eine Trachealkanüle gelegt bekommt, um darüber zu atmen oder beatmet zu werden. Genau, das mache ich. Und die Patienten haben da dann die unterschiedlichsten Gründe, warum sie da sind. Einen hypoxischen Hirnschaden, wie mein aktueller Patient. Also ich bin in einem festen Team, bei einem festen Patient. Aber es gibt alle möglichen Muskelatrophie-Erkrankungen oder Querschnittslähmungen in Verbindung zum Beispiel mit einem Schlafapnoe, hatte ich auch schon. Also unterschiedlichste Krankheitsbilder, auch in dem Bereich.
Ja, und in diesem speziellen Bereich der außerklinischen Krankenpflege oder Intensivkrankenpflege bist du jetzt seit knapp 8 Jahren.
Ja.
Wo warst du denn davor auch noch unterwegs?
Genau, ich bin nach Berlin gezogen, also und habe quasi alles geändert, die Stadt und den Job. Vorher war ich in einem ambulanten Pflegedienst beim Roten Kreuz. Genau, und das habe ich davor einige Jahre gemacht. Und davor war ich auch schon mal im Krankenhaus auf einer chirurgischen und auch mal in einem Pflegeheim auf einer Demenzstation.
Also ja, sehr vielseitig. Was würdest du denn so grob, oder gibt es so einen groben Unterschied für dich, im Krankenhaus zu arbeiten, in der ambulanten oder jetzt eben in der außerklinischen? Sind ja schon sehr unterschiedliche Bereiche.
Ja, also für mich persönlich war der größte Unterschied immer die Arbeitszeiten, also wie der Alltag so beim Arbeiten war und wie man eingesetzt wurde. Also in einem Pflegeheim oder auf einer Station gibt es die klassischen 3 Schichten, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Im ambulanten Pflegedienst ist es so, dass man oft Teildienste hat. Ich habe es zwar relativ lange gemacht, aber es hat mich eigentlich so im Nachgang, vor allem als ich das dann rückblickend nochmal betrachtet habe, war das eigentlich doch das Anstrengendste an dem Bereich, also diese Dienste, dass man an einem Tag 2 Schichten fährt mit seinem Dienstwagen und quasi morgens irgendwie seine 4-5 Stunden arbeitet und dann oft abends nochmal 2-3. Das muss man dann irgendwie machen, um irgendwie auf die eigenen Sollstunden zu kommen. Also das finde ich, das war der größte Unterschied. Und jetzt zum Beispiel in der außerklinischen Intensivpflege die 12 Stunden, die ich da am Stück arbeite. Also das ist dann doch schon der größte Unterschied, finde ich. Zusätzlich ist dann natürlich noch der Unterschied der Arbeit an sich. Also dass man natürlich im ambulanten Pflegedienst, da hat man sehr viel Zeitdruck und Stress auch, dass man rechtzeitig bei den Patienten zu Hause ist, um dann dort das zu erledigen, was zu erledigen ist. Es kann aber immer wieder vorkommen, dass es bei einem Patienten so lange dauert, dass dann der nächste Patient, der aber vielleicht auf sein Insulin wartet oder auf andere wichtige Medikamente. Mhm. Also diesen Druck hat man halt immer im ambulanten Pflegedienst, dass man schneller sein muss, schneller sein muss, schneller sein muss. Und das spiegelt sich dann auch echt in der Arbeit wieder, dass man reinrennt, schnell seine Arbeit erledigt und wieder rausrennt. Also relativ wenig Zeit für die Patienten. Auf einer Station, finde ich, weil man da im Team ist, kann dann schon der Kollege oder die Kollegin, die da ist, dann nochmal eben mit abdecken, was liegen bleibt, wenn der andere länger braucht. So, das, da kann man sich so ein bisschen gegenseitig helfen. Und jetzt in der außerklinischen Intensivpflege bin ich, da gibt's WGs und 1-zu-1-Versorgungen. Das heißt, da ist man in einer 1-zu-1-Versorgung dann alleine mit dem Patienten, aber man hat auch nur diesen einen. Und da hat man natürlich die komplette Zeit und den kompletten Fokus auf diesen einen Patienten. Und in einer WG sind die, ist der Personalschlüssel deutlich höher als auf einer normalen Station im Krankenhaus oder in einem Pflegeheim.
Ja.
Das ist auch ein großer Unterschied, würde ich sagen.
Total, ja. Du machst es ja jetzt seit 15 Jahren und bist ja auch irgendwie ganz happy damit, beziehungsweise bisher war jetzt noch nicht so groß der Wunsch, irgendwie was zu verändern da beruflich. Was würdest du denn sagen, muss man schon wissen, bevor man den Beruf in der Pflege ergreifen will?
Das ist die große Frage, in der man eigentlich schon alle Antworten auf alles geben kann. Was sind die Probleme in der Pflege? Ne? Was ist wirklich, was läuft gerade falsch und was ist schwierig? Also das sollte man schon halt auch wissen, dass da nicht alles glatt läuft aktuell und schon seit längerem. Aber man muss natürlich auch wissen, was man persönlich einfach mitbringen muss, auch wenn es jetzt alles die besten Voraussetzungen hätte, um super gut mit allem, was man braucht, in der Pflege arbeiten zu können. Und diese persönlichen Eigenschaften, würde ich sagen, das ist schon Empathie. Also finde ich, man muss erstmal empathisch den Menschen gegenüber sein, die man betreut und aber auch den Angehörigen oftmals gegenüber. Und man muss auch viel Verständnis einfach dafür aufbringen, dass man oftmals für die auch in eine komplett neue Situation erstmal kommt. Also wenn da jemand schwer krank wird, ist das oft auch für die eine große Veränderung. Und dann suchen die sich einen Pflegedienst oder dann suchen die eine Einrichtung auf. Und für die ist das auch alles neu. Und man selber macht das halt vielleicht schon eine ganze Zeit und verliert dann so ein bisschen den Blick drauf, wie das ist, wenn man in diese neue Welt hineinstolpert. Und dann schlägt einem oftmals vielleicht auch so ein bisschen, ja, von der anderen Seite, von der Angehörigenseite oft auch so ein bisschen argwöhnisches Verhalten gegenüber. Die sind dann oftmals erst sehr skeptisch. Ne? Die überlassen einem die Angehörigen, manchmal die Kinder, ich meine, oder die geliebten Eltern oder so. Und dann gucken die natürlich schon auch genau, weil die auch schon viel gehört haben, wie es in der Pflege so läuft. Dann gucken die ganz genau drauf, wie man sich gegenüber den eigenen Kindern oder den Eltern oder anderen Angehörigen verhält. Und sind da vielleicht auch oftmals sehr pingelig oder genau. Und man kann diese Erwartungshaltung auch dann oft nicht erfüllen. Und dann müssen die sich erstmal dran gewöhnen, was möglich ist, was realistisch ist. Zum Beispiel, wenn man als Pflegekraft im ambulanten Pflegedienst in die Wohnung platzt, sagt, hallo Frau Müller, ich gebe Ihnen mal ganz schnell Ihre Tabletten und ziehe Ihre Kompressionsstrümpfe an und drücke Ihnen die Spritze rein. Aber ich habe auch gar keine Zeit für irgendwas anderes und bin schon wieder weg. Also ich bin da manchmal reingeflitzt, wirklich, und das war wie Fließbandarbeit. Und dass das manchmal nicht anders geht und dass die auch erstmal das Verständnis dafür entwickeln müssen, dass es oftmals so laufen muss, damit alle Patienten überhaupt irgendwie eine Versorgung bekommen können. Da müssen die Empathie entwickeln, aber wir brauchen die von Anfang an als Profis, dass wir dann halt auch mal damit umgehen können, dann auch mal gesagt zu bekommen, dass das jetzt nicht so schön ist, wenn es so läuft. Und das ist manchmal auch nicht unbedingt freundlich. Also nicht jeder hat da die freundlichste Art, mit einem umzugehen. Das braucht man. Das impliziert gerade eben schon die Stress, die Fähigkeit, mit Stress umzugehen und strukturiertes Arbeiten, dass man genau weiß, dass man zum Beispiel auch mal einen Patienten, der jetzt vielleicht vielleicht das Abendessen warm gemacht bekommt, ja, sowas gibt's ja auch, oder dass man irgendwie Kompressionsstrümpfe anziehen muss, was wichtig ist, aber vielleicht die Insulinspritze dann doch wichtiger ist. Aber man vom Zeitplan so durcheinander gekommen ist, dass man dann gucken muss, natürlich, dass man den Patienten mit der Insulinspritze vorzieht und den dann zuerst anfährt, obwohl er der Reihenfolge nach eigentlich gar nicht dran wäre. Also würde ich sagen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Die Teamfähigkeit, das ist auf einer Station, denke ich mal, noch wichtiger, als wenn man jetzt in seinem eigenen Dienstwagen die Patienten alleine abfährt. Und auch bei mir zum Beispiel speziell bin ich ja auch sehr viel alleine. Die 12 Stunden bin ich komplett alleine. Nur bei der Übergabe sehe ich eigentlich meine Kollegen. Aber generell muss man auch da gucken, ne? Dass man mal Dienste tauscht, dass man halt, weil es eben auch darum geht, an Wochenenden arbeiten zu müssen und an Feiertagen, dass man auch da guckt, dass man auch mit Kollegen gut auskommt, sich gut abspricht, gute Übergaben macht, keine wichtigen Informationen vergisst. Ich würde sagen, Das Verantwortungsbewusstsein, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man weiß, dass das eigene Handeln, weil man halt nun mal mit kranken Menschen arbeitet und zum Beispiel auch mit sensiblen Bereichen, zum Beispiel so eine Trachealkanüle oder mit Medikamenten halt, dass man da wirklich verantwortungsbewusst mit umgeht, weil es auch immer ein Risiko birgt, dass man etwas falsch macht und dass das Konsequenzen hat für den Patienten. Und wenn das Folgen hat für den Patienten, dann hat es auch Konsequenzen für einen selbst. Also muss man aufpassen. Ich sage immer gerne, man muss wissen, dass man in dem Bereich auch oft mit einem Bein im Knast steht. Hm. Das ist auch gar nicht so witzig eigentlich und gar nicht so abwegig. Das sagt man so lapidar. Aber so eine falsch gestellte Tablette und dann auch falsch verabreicht, kann halt auch schon gefährlich werden. Oder so ein Bettgitter, was man dann mal vergisst hochzuziehen oder hochzieht, obwohl man es eigentlich nicht darf oder so. Da kann dann schon mal was passieren, das dann schwerwiegende Folgen hat für einen rein rechtlich auch. Genau, und das sind so die Sachen, die man, denke ich, wissen muss.
Ja, genau, wie wenn ich das jetzt so mit meinem Bereich vergleiche, ne? Ich meine, das ist ja irgendwie das Schöne, das befruchtet uns ja auch beide, dass wir wirklich aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber es ist bei mir genau andersrum. Ich sage zum Beispiel immer, wenn man in den Medien arbeitet, dass man sich da nicht irgendwie verrückt machen soll, bei manchen Momenten oder zu wichtig nehmen soll, denn wir operieren ja nicht am offenen Herzen, ne? Das sage ich
ja,
immer.
Stimmt, das
heißt, ja. It's just television oder it's just media. Und bei dir ist es ja eigentlich im weitesten Sinne genau das. Ihr operiert ja irgendwie am offenen Herzen. Also da kann halt ein Flüchtigkeitsfehler oder irgendwie was verwechselt oder sowas, kann halt richtig, richtig schwerwiegende Folgen für den Patienten haben und dann natürlich auch im Nachgang für euch. Also das stelle ich mir schon auch schwer vor, immer dieses Verantwortungsbewusstsein präsent zu haben, gerade wenn man dann unter Zeitdruck steht, ne, oder diesen Stress hat. Weil da kommen wir jetzt ja auch gleich drauf zu sprechen, so ein bisschen, was denn genau die konkreten Probleme im Bereich der Pflege sind, die ja dann letztlich auch genau zu diesen schlechten Bedingungen führen.
Ja, wenn man zum Beispiel im ambulanten Pflegedienst arbeitet, dann war es oft so, dass die Tabletten für eine Woche gestellt wurden von einer Pflegekraft, die an dem Tag da war, wo das letzte Fach quasi von diesen Tablettenboxen, die für eine Woche vorbereitet werden, leer war. Und der stellt dann diese Tabletten für die Woche. Das wurde ganz oft so gemacht. Eigentlich ist es falsch. Denn wenn dann der Kollege am Abend kommt oder am nächsten Tag, ein anderer Kollege, und der gibt diese Tabletten, die aber falsch gestellt sind möglicherweise von dem Kollegen am Vortag, ist nicht der, der die Tabletten falsch gestellt hat, schuld, sondern der Kollege, der sie dann verabreicht. Aber der kontrolliert natürlich nicht nochmal, ob die 20 Dinger, die da jetzt drin liegen, ob die auch wirklich korrekt gestellt sind, sondern verabreicht sie einfach.
Ja.
Ist schon ziemlich viel Glücksspiel dabei. Viele Einrichtungen handhaben deswegen das auch anders und sagen, nee, es wird immer jeder Kollege kommt nach Hause zu den Patienten, stellt die Tabletten und verabreicht sie. Braucht aber mehr Zeit. Ist dann wieder das Problem, dass das oft nicht umsetzbar ist und dass das dann trotzdem einfach auch auf das Risiko und das, was passiert, anders gemacht wird. Das ist zum Beispiel nochmal irgendwie was ich finde, was das gut beschreibt, dass man aufpassen muss und was auch immer im Zusammenhang steht irgendwie, ne, mit dem Faktor Zeit, was wiederum zurückzuführen ist auf den Faktor Personal, was wieder zurückzuführen ist auf den Faktor, warum haben wir so wenig Personal, warum machen das so wenig Leute. Genau, und dann kommt man auf die Probleme, die du gerade schon angesprochen hast.
Und was ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört habe, ist ja irgendwie, finde ich, auch so ein charakterlicher Spagat. Weil du sagst halt, auf der einen Seite braucht man natürlich Empathie, wenn man als Pflegekraft arbeitet, ne, um auch seinen Job gut zu machen, um auch irgendwie, dass einem das ja auch was gibt. So kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, muss man ein recht empathischer Mensch sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch ein dickes Fell haben, ne? So, und du sagst, gut, wenn ich jetzt irgendwie von den Angehörigen jetzt auch vielleicht unnett gesagt bekomme, dass denen das jetzt so nicht gefällt, weil das ja letztlich Systemprobleme sind, aber natürlich du da als Einzelner dann dafür gerade stehst. Das muss ja irgendwie wiederum an dir oder an euch generell in der Pflege halt abprallen. Wie schafft man das, dass man da diesen Spagat irgendwie jeden Tag macht?
Ja, also oftmals sagt man, man stumpft ein bisschen ab. Das ist so. Und ich glaube, das ist im gewissen Maße auch gut. Ich glaube, wenn man alles an sich ranlässt, was da emotional auf einen einprasselt, was man für Schicksale sieht, was man an den Kopf geworfen bekommt, wenn man das jedes Mal sich zu Herzen nimmt und mit nach Hause nimmt, dann macht man das nicht lange. Und also dann hält man es irgendwann nicht mehr aus. Und bis zu einem gewissen Maß stumpft man halt ab. Oder man wird aktiv, ne? Manche haben ja auch so einen anderen Umgang damit. Die gehen dann, weiß ich nicht, in die Gewerkschaft, in den Betriebsrat, keine Ahnung, und versuchen darüber irgendwie das Gefühl zu haben, man kann was daran ändern, was einen belastet.
Würdest du denn heute, Hand aufs Herz, würdest du heute nochmal eine Pflegeausbildung machen und denselben Weg gehen wie damals?
Ich würde, glaube ich, die Ausbildung nochmal machen, weil ich jetzt weiß, was ich jetzt habe. Aber so ein paar Jahre, die ich halt vorher hatte, habe ich ja schon erwähnt, zum Beispiel im ambulanten Bereich oder auf Station, bin ich ehrlich, würde ich nicht mehr machen wollen. Also ich bin wirklich dankbar, dass ich diese Nische gefunden habe, der außerklinischen Intensivpflege. Das ist so wirklich mein Ding. Man hat viel Zeit, also viel mehr Zeit für den Patienten geht eigentlich nicht. Vor allem, wenn man jetzt in einer 1-zu-1-Versorgung ist, wie gesagt, auch in den BGs hat man deutlich mehr Zeit, weil man einfach einen höheren Personalschlüssel hat. Und in dieser 1-zu-1-Versorgung hat man halt komplett Zeit, sich auf diesen einen Patienten zu fokussieren. Und deswegen würde ich sagen, und das hat auch einfach andere, weitere Vorteile, die in meinen individuellen Alltag sehr gut sich integriert haben. Also ich arbeite diese 12 Stunden. Das klingt jetzt erstmal krass und viele sagen, oh, 12 Stunden. Aber dadurch arbeite ich auch nur einen halben Monat, also ungefähr 15, 16 Tage. Weil ich natürlich meine Vollzeitstunden, also diese 40 Stunden, relativ schnell voll habe mit diesen 12-Stunden-Schichten. Und in meinem Fall jetzt speziell mache ich das nur nachts. Und das ist auch ideal für mich, weil ich ja, wie du weißt, Kinder habe. Oder weil wir Kinder haben. Und da ist es so, dass auch das gut passt, einfach um dann tagsüber für die Kinder da zu sein. Genau. Und es ist auch, aber das, da kommen wir vielleicht noch zu, ist auch ein Bereich, der relativ, in dem man relativ gut bezahlt wird, obwohl ich sagen muss, dass das auch in anderen Bereichen möglich ist.
Ja, aber lass uns doch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, denn ich, wenn man jetzt so, ne, von den Schlagzeilen ausgeht, dann hört man immer wieder Pflegenotstand, schlechte Bezahlung. Was würdest du sagen zu, wir können ja anfangen mit der schlechten Bezahlung. Ist das tatsächlich so? Also gibt es diese Haltung, dass Pflegekräfte noch die heiligen Samariter sind, die das alles im besten Fall fast für Umme machen?
Ja, ich würde ganz gerne noch irgendwie so eben so ein, zwei Punkte, warum ich es nochmal machen würde oder warum ich auch empfehlen kann, das vielleicht weiterzumachen. Klar. Und zwar ist es einfach so, dass es einfach für jeden auch irgendwie einen Bereich gibt, glaube ich, in dem er glücklich werden kann. Es gibt ja einfach, was ich schon meinte, diese außerklinische Intensivpflege mit den 12 Stunden. Dann gibt's Stationen und innerhalb dieser unterschiedlichsten Stationen im Krankenhaus unterschiedlichste Arbeitsfelder mit unterschiedlichsten Schwerpunkten von der Psychiatrie über die Chirurgie, über die Intensivstation und überall macht man irgendwie auch was wirklich was anderes. So und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Oder man kann sich auch weiterbilden, dass man ein Wundspezialist wird, dass man Trauerbegleitung macht, dass man Sterbebegleitung macht. Also da gibt es ja wirklich unterschiedlichste Bereiche, in die man gehen kann. Oder man kann auch sagen, irgendwie, oh, das ist jetzt überhaupt nicht mehr mein Ding, ich gehe so in die Tagespflege vielleicht und wirklich eher auf die Sozialbetreuung dann doch. Mhm. Also ich denke, das ist auch wirklich ein attraktiver Punkt, so, dass man das machen kann. Oder man kann sagen, weißt du was, ich fange nochmal an zu studieren und bilde mich in dem Bereich einfach weiter fort und
ja,
gehe da einen anderen Weg oder so. Und man hat natürlich auch das Gefühl, es ist jetzt nicht sinnfrei, was ich da mache. Hm. Also man hat, bei einigen Jobs heutzutage denkt man sich ja schon, okay, wem nützt dieser Job?
Ja.
Aber jetzt so in dem Bereich würde ich schon sagen, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, man tut etwas für die Gesellschaft. Und das ist auch ein gutes Gefühl, zu wissen, man macht nicht irgendeinen Nonsens, der niemandem was bringt, außer einem selbst. So.
Ja.
Ich denke, das ist auch ein Punkt. Gut, so, aber die, was du gerade gefragt hast, das, was man ändern sollte oder die Probleme und mit dem Geld anzufangen, ist definitiv auch mein Punkt. Also ich würde sagen, Geld ist halt die Anerkennung in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Und ich würde sagen, so in Relation zu dem, was man leistet und was ich auch vorhin schon erwähnt habe, ne, bei einem Knast, diese Gefahr einfach auch, dass man irgendwie immer so ein bisschen mit einem Bein im Knast steht, das sollte besser vergütet werden. Also das denke ich schon, dass es da einfach gesetzliche Rahmen geben muss und der Mindestlohn, der jetzt auch schon zwischendurch mal erhöht wurde, ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, aber ich würde schon sagen, da geht noch was. Und man braucht sich zum Beispiel auch als Pflegekraft, sollte man sich nicht darauf ausruhen, es gibt ja den Mindestlohn und den nehme ich und dann bin ich gut dabei, sondern man muss halt auch wirklich in Eigeninitiative gehen, seinen eigenen Wert kennen und sagen, hey, unter dem und dem Betrag arbeite ich persönlich nicht. Und Ich meine, es ist schade, dass das marktwirtschaftliche Prinzip von Angebot und Nachfrage irgendwie nicht so richtig greift in der Pflege. Ist seltsam, ich weiß nicht, warum das ist. Da muss man wahrscheinlich einen Ökonom fragen. Aber in der Regel ist es ja schon so, wenn dann etwas einen Mangel herrscht, so dann steigt der Preis. Und
ja.
Viele haben einfach, glaube ich, auch noch nicht so verstanden, dass man das auch ein bisschen selber in der Hand hat, für was man sich da auf dem Markt verkauft. So. Und ich habe viele Bekannte und viele Kollegen, von denen ich weiß, in unterschiedlichsten Bereichen, dass die recht gut verdienen und gleichzeitig Kollegen haben, die deutlich weniger verdienen, weil sie vielleicht auch denken, dass es so, ja, in der Tradition des barmherzigen Samariters, der das Ganze quasi einfach nur aus Leidenschaft und aus Barmherzigkeit auch für nichts oder für wenig tun muss, einfach weil er in diesem sozialen Bereich ist. Ich glaube, von diesem Gedanken muss man irgendwie wegkommen. So, das haftet aber vielen Leuten an, dass sie glauben, ich bin im sozialen Bereich, das gilt, glaube ich, für den gesamten sozialen Bereich, ich bin im sozialen Bereich, der wird halt schlecht bezahlt und weil ich da bin, gehört es irgendwie dazu, schlecht bezahlt zu werden. Und das, glaube ich, ist halt nicht der Fall, dass das so sein muss. Es haben Gott sei Dank, glaube ich, auch schon viele Einrichtungen erkannt und bezahlen auch dementsprechend gut und bieten einem auch von vornherein eigentlich ein ordentliches Gehalt an. Weil sie vielleicht auch gemerkt haben, dass zufriedene Pflegekräfte im Umkehrschluss auch zufriedene Kunden bedeuten, also zufriedene Patienten und Angehörigen. Das spricht sich rum, man gewinnt neue Patienten und man macht am Ende dann das, worum es dann ja auch geht, Gewinn.
Ja.
Und solange das so funktioniert, dass ein großer Teil mittlerweile des Gesundheitswesens auf Gewinnorientierung ausgelegt ist, sollte man vielleicht als Arbeitgeber wirklich auch den langfristigen Gewinn wenigstens im Blick haben und nicht nur den kurzfristigen und dann gegebenenfalls die Pflegeeinrichtung oder den Pflegedienst, den man hat, vor die Wand fahren, weil man einfach keine Kollegen mehr findet und die Patienten dann auch abspringen und den Pflegedienst wechseln, weil sie unzufrieden sind. Also ja, das ist das zum Geld. Es gibt leider wirklich noch Einrichtungen, die aber auch schlecht bezahlen, muss ich nochmal sagen. Also, es gibt einfach immer, aber wie Sie gesagt, dann gibt es auch leider die Kollegen und Kolleginnen, die das mit sich machen lassen. Das ist immer so eine Sache.
Ja, ich finde es aber total gut, das nochmal zu betonen, was du gerade gesagt hast, ne, dass ich auch glaube, dass wir momentan auch in einem Moment sind, wo man als Pflegekraft auf jeden Fall sicher sein kann, dass man eigentlich immer einen Job hat, so, dass es auf jeden Fall Bedarf da ist und das wiederum ja auch dein Selbstbewusstsein so ein bisschen steigern könnte und deinen Wert oder deine Wertvorstellung von dir selber, um dann eben auch selbstbewusst irgendwie in eine Verhandlung zu gehen, weil du ja auch sagst, es ist definitiv möglich, da auch mehr für
definitiv
sich
die Pflege, also diese Einrichtungen und die Chefs, die leben ganz oft von Kollegen, die sich nicht trauen, Nein zu sagen.
Ja.
Oder sie, also es gibt einfach ganz viele, die sagen, die immer noch sagen, ja, okay, klar, ich springe nochmal ein, ja, okay, mache ich. Ja, okay, ich arbeite die Schicht und die Schicht und die Schicht für den Kollegen auch noch mit. Ja, okay, ich habe schon seit 20 Tagen keinen freien mehr, na gut, dann mache ich auch noch die 2 Tage. Und die immer nur Ja sagen und gleichzeitig sagen, ich mache das Ganze auch noch, am besten umsonst. Das gibt's leider. Das ist ein Problem, das kann auch nicht jeder. Das verstehe ich schon. Und weil es eben nicht jeder kann, weil nicht jeder so drauf ist, dass er sich da mit breiter Brust hinsetzt und sagt, nee, ganz ehrlich, dafür mache ich es nicht.
Ja.
Dafür braucht es halt gesetzliche Regelungen. Und ganz ehrlich, wenn ich es entscheiden könnte, dann dürfte mit der Gesundheit überhaupt kein Profit gemacht werden. Dann müsste das eigentlich eine staatlich kontrollierte Angelegenheit sein. Und es sollte kein Gewinn gemacht werden dürfen mit der Gesundheit von Menschen. Ich finde, das ist ein grundsätzliches Menschenrecht und das. Aber hey, das ist ein politischer Vorschlag, der, glaube ich, gerade keine Mehrheiten findet. Aber wenn ich es entscheiden könnte, würde ich es doch sagen, dass das nicht in Ordnung ist, wenn man mit Gesundheit von Menschen Geld machen möchte.
Ja,
genau.
Aber vielleicht hilft ja auch das, was du gesagt hast, für jede Person, die vielleicht schon in der Pflege ist, sich mal zu überlegen, welche Verantwortung ihr jeden Tag halt tragt. Ne? Wenn man dann in die freie Wirtschaft guckt, in jedes Unternehmen. Management, Leute im Management verdienen einfach mehr Geld vielleicht, weil sie mehr Verantwortung haben. Das heißt, die Bezahlung wird natürlich an Verantwortungsbereichen und auch Risikofaktoren gemessen. Warum nicht in der Pflege? Ne? Und wenn es danach geht, tragt ihr ja viel mehr Verantwortung, habt ein viel größeres Risiko als jetzt vielleicht jemand, der, weiß ich nicht, ein Automobilunternehmen leitet.
Ja, also zumindestens ist, wenn wir nicht da wären, wär die Konsequenz direkt da.
Ja.
Also es würden Menschen sterben, es würden Menschen nicht versorgt werden und leiden. Und klar, langfristig gesehen, wenn da jetzt so ein börsennotiertes Unternehmen irgendwie den Bach runtergeht, weil die Manager schlecht sind, dann hat das auch Einfluss auf viele, viele Menschen.
Ja,
Das
klar.
ist klar. Aber die direkte Konsequenz, die wäre schon massiv, genau. Ja, und es gibt halt ganz viele weitere Gründe, ne, warum, also einfach die psychische Belastung, der psychische Druck, der Stress, Wochenende, Feiertags, da hat der Manager im besten Fall auch mal frei, die Schichtdienste, Gewalt, so. Es gibt auch einfach aggressive Patienten zum Beispiel, ne? Gerade auch in der Psychiatrie oder auf Demenzstationen. Da kann es auch schon mal echt unangenehm werden, so, wenn die Leute nicht mehr so wirklich wissen, was sie tun. Infektionen, ich meine, Covid oder so hat es ja auch gezeigt. Es gibt auch echt unangenehme andere Infektionen, die man nicht haben möchte. Ja. Und da will ich jetzt gar nicht so, das mache ich. Viele denken sich so, ja, es ist wirklich auch harte Arbeit, weil man ja auch mit Fäkalien zu tun hat, irgendwie Ausscheidungen.
Ja.
Das stimmt, das hat man, aber ich finde immer, der Beruf wird sowieso schon sehr darauf reduziert. Ich werde dann immer angeguckt und sagen, echt, oh wow, könnte ich nicht. Denke ich mal, ja, okay, es ist aber auch wirklich, es ist ein Teil, so klar kommt das mal vor, klar muss man das mal machen und hey, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, wow, yeah, endlich mal wieder. Aber es gehört dazu, du machst es, aber es macht den Beruf nicht aus, finde ich so.
Nee.
Also ich meine, deswegen, also man sollte doch wirklich immer mal wieder auf die, man ist halt eine Fachkraft und das ist man nicht fürs Exkremente wegmachen, sondern zum Beispiel, dann soll man, ich weiß nicht, googelt mal irgendwie oder guckt mal auf YouTube euch ein Video an über das Legen einer Trachealkanüle bei einem vollbeatmeten Patienten, der dann vielleicht noch demenziell erkrankt ist oder in dem Augenblick irgendwie am besten nicht bei einer Puppe bitte, sondern vielleicht an einen Patient, der dann noch einen Hustenanfall kriegt. Und dann bitte steril. Ja? Also diesen Trachealkanülwechsel steril machen. Und dann kann man schon erkennen, dass das einfach auch eine gewisse Fachlichkeit braucht. Und
Ja.
da gibt es ganz viele Bereiche. Ne? Weil also wenn die Konsequenz wiederum, wenn man nicht fachlich arbeitet, nicht steril arbeitet, ist dann einfach eine Lungeninfektion und am Ende vielleicht der Tod. So, zack, fertig. Einfach so hart ist es so. Und ich finde, man wird schnell darauf reduziert, dass man einen Arsch sauber macht. Das ist dann
Ja.
immer ein bisschen bitter. Es geht mir auch, ehrlich gesagt echt auf den Keks.
Verstehe ich, ja.
Oder Händchen hält oder einkaufen geht oder füttert oder sowas. Ja.
Ja.
Gehört auch dazu, macht man auch. Es wird jetzt zwar immer mehr unterschieden. Es gibt ja so Pflegehelfer oder so, weil man sagt, dass die examinierten Pflegekräfte natürlich extrem wenig Zeit haben und dass das dann so ein bisschen aufgeteilt wird, was auch hart ist, weil dann werden die Pflegehelfer wieder so als irgendwie, die werden dann noch schlechter bezahlt. Wieder, ne? Weil sie dann vielleicht nicht die Verantwortung haben, aber im Grunde ohne die würde es auch nicht laufen. So, also die braucht man auch. Ist immer bitter dann da irgendwie, dass das sich immer alles übers Geld dann irgendwie ausdrückt, aber ja.
Ja.
Genau.
Würdest du denn sagen, dass sich was in der Bezahlung getan hat, so in den letzten Jahren, oder stehen
Ja.
wir da noch? Wo stehen wir da?
Nö, also schon die Einführung des Mindestlohns und es gibt ja immer mal wieder so Auf und Abs in der öffentlichen Debatte, so, also über den Fokus auf die Pflege, so dass man da auch mal, das war während Covid natürlich noch mal groß in den Medien. Und ich denke schon noch, dass nach dem Klatschen auf dem Balkon, wo man erst gedacht hat, ja, okay, danke für den Applaus, aber dass sich das dann tatsächlich auch niedergeschlagen hat, ein bisschen in der Mindestlohnanpassung und dass dann viele Arbeitgeber sich auch gezwungen gesehen haben, natürlich zu sagen, ja, okay, ich kann jetzt hier nicht den einstellen wollen und dem dann sagen, ja, sie bekommen uns den Mindestlohn. Da steht der Mindest, ne? Der Name ist ja nicht ohne Grund da. Und dann von alleine angefangen haben, auch drüber zu gehen, über diese Entlohnung. Und da hat sich schon was getan, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Du sagst ja aber dennoch natürlich und auch zu Recht, einige Dinge müssen sich noch ändern, um beziehungsweise vielleicht werden sie auch nie zu einem optimalen Punkt hingehen. Aber was wären denn so Forderungen, die du hättest an Politik, Arbeitgeber und vielleicht auch Angehörige?
Also ich finde es irgendwie auch bitter komisch, weil es ist auch so ein ganz bisschen Samariter in mir, dass es irgendwie fühlt es sich komisch an, die ganze Zeit über Geld zu reden, weil man ja eigentlich über so einen Bereich spricht, wo es um Menschen geht. Aber wenn man will halt, dass es den Menschen gut geht, braucht man halt die Leute, die das machen wollen und die dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht. Und dann bin ich wieder beim Geld, weil ich denke schon, das hat dann so einen Dominoeffekt. Ich glaube, wenn das Geld passt, für viel Geld sind die Leute auch bereit, viel zu arbeiten. So ein Manager, der kloppt auch wahrscheinlich seine Überstunden und will will den Umsatz noch machen. Und Leute, die, weiß nicht, selbstständig sind, die klotzen auch noch mal ran. Ne? Selbstständig, selbst und ständig. Mhm. Ich meine, Leute, Menschen sind ja schon bereit dafür, viel zu leisten und viel zu tun, wenn es sich lohnt, so, wenn man dafür auch was bekommt. Und ich glaube, selbst wenn die Arbeit hart ist und selbst wenn so mancher sagen würde, boah, ey, also Kotze wegmachen, ey, weiß ich nicht, ob ich das könnte. So, ich glaube, wenn das Gehalt stimmt, dann macht es am Ende fast jeder. Menschen machen für Geld
sehr viel, ja,
alles am Ende des Tages. Und ich glaube, damit steht und fällt dann alles. Und wenn das passt, dann kommt einfach mehr Personal. Und wenn mehr Personal kommt, dann kommt dadurch auch der Freizeitausgleich, weil man natürlich nicht ständig einspringen muss oder weil man dieses Einspringen einfach auf mehr Köpfe verteilen kann. Und dann ist auch das wieder attraktiver. Und dann muss man auch nicht, hat man nicht nur jedes zweite oder dritte Wochenende frei, sondern vielleicht auch mal zwei hintereinander oder so. Ja, dann wird auch das wieder attraktiver. Und dann macht auch das Arbeiten wieder mehr Spaß. Dann sind die Patienten zufriedener, glücklicher, besser gelaunt. Das Arbeiten an sich macht mehr Spaß. Ich glaube, da steht und fällt einfach ganz viel mit der Bezahlung. Und deswegen würde ich einfach sagen, weiß ich nicht, ich bin kein Politiker, aber ich würde es vielleicht mit Mindestlohn rauf nochmal, weiß ich nicht, den Druck erhöhen, ja, dass das der Mindestlohn ist und dass sich die Arbeitgeber dann gezwungen sind, nochmal zu sagen, ja, okay, ich lege nochmal eine Schippe drauf. Das muss natürlich, ich weiß, das ist alles nicht so leicht, das ist in Kombination mit den Krankenkassen und wieder die Beiträge der Krankenkasse und was können die zahlen und was nicht und was ist möglich und was nicht. Es ist, glaube ich, nicht so einfach. Und deswegen hebelt sich wahrscheinlich auch dieses marktwirtschaftliche Prinzip irgendwie aus mit dem Angebot und der Nachfrage. Weil wenn es danach geht, dann müssten wir wahrscheinlich schon so viel verdienen wie
ja
im Silicon Valley.
Jetzt haben wir ja sehr viel über die Probleme und die Problematiken in dem Bereich gesprochen. Aber du machst es ja jetzt seit 15 Jahren. Und du bist auch eigentlich happy und jetzt voll angekommen in der Nische. Ne? Wie du ja vorhin auch gesagt hast, es ist auf jeden Fall dein Ding. Was macht dir denn am meisten Freude? Kannst du das benennen?
Ja, genau. All das Negative, das ist ja immer schlimm. So sind wir irgendwie veranlagt, ne? Aber es ist auch wichtig, dass man darüber spricht, damit es besser wird. Aber es gibt natürlich schöne Sachen, schöne Momente, schöne Fakten einfach zu diesem Beruf. Und einer ist, wie gesagt, dass man was Gutes tut. Und das spiegelt sich auch in dem Zwischenmenschlichen dann wieder. Die Leute sind sehr dankbar, also die Patienten. Ist auch ein gutes Gefühl, wenn man jemanden quasi wieder fit gekriegt hat. Ne? Wenn man einen Teil dazu beigetragen hat, dass irgendwie jemand wieder nach Hause geht. Oder dass man ihm auch in seiner schweren Zeit zumindest aber trotzdem irgendwie versucht, eine gute Zeit zu bescheren. Ne? Auch wenn man vielleicht weiß, wird dem nicht wieder besser gehen. Oder das ist vielleicht auch nur die Begleitung bis ganz zum Ende, dass man das irgendwie schön begleiten kann und gut begleiten kann. Das ist, glaube ich, ein gutes Gefühl, dass man da irgendwie was Menschen irgendwie echt einen Weg begleiten kann durchs Leben. Und ihnen ein gutes Gefühl geben kann. Das gibt einem selber auch ein gutes Gefühl. Das ist es schon, ja.
Ja.
Würde ich sagen, das ist so der Hauptgrund, glaube ich, für viele, warum sie es auch machen.
Ja.
Einfach was Gutes tun zu können. Und bei mir persönlich hatte ich ja schon gesagt, ne, dass ich ganz zufrieden bin, auch in dieser Nische, in der ich jetzt bin. Da gibt es, glaube ich, für jeden. Ist für jeden was dabei.
Mhm. Das glaube ich auch. Und ich meine, spätestens seit Ziemlich beste Freunde, den Film, der ja wirklich total durch die Decke gegangen ist, gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Fans auch.
Ja, das werde ich tatsächlich auch oft gefragt.
Ja?
Es klingt so ein bisschen wie bei, also ich hatte ganz lange noch eine andere Patientin, die leider nicht mehr lebt, aber da war ich ganz lange und da war es auch so ein bisschen so. Die war, deswegen bin ich vorhin auch auf das Beispiel gekommen, die hatte tatsächlich ein Schlafapnoe und einen Querschnitt, also eine Querschnittslähmung und droht also quasi ohne Überwachung 24 Stunden, wenn die da in ihrem Rollstuhl einnickert mal eben zwischendurch dann und die Atmung aussetzt, dann war es das. Deswegen, das war so ein bisschen so eine Grauzone, glaube ich. Also es ist auch relativ tricky, das verschrieben zu bekommen. Aber ja, die hatte das halt und war an sich sonst so, war die gut drauf. Die war fit, die ist in Urlaub gefahren, nach Sylt und nach Teneriffa geflogen und dann immer mit uns allen so, immer mit einem Team. Und auch an sich so hat die viel unternommen und war cool drauf. Die war Journalistin und wir haben für die Artikel geschrieben. Und also man taucht, also das war witzig. Es war wirklich cool. Und die war wirklich auch super dankbar und super freundlich und nett. Es war eine gute Zeit, so. Ja, jetzt ist es bei mir zum Beispiel ganz anders. Jetzt habe ich einen Patienten, der hat einen hypoxischen Hirnschaden, ist überhaupt nicht ansprechbar. Ganz anders. Nicht wie bei Ziemlich beste Freunde.
Aber ich glaube, was dem Ganzen ja auch so ein bisschen eine Popularität gibt, ist ja auch so dieses Humorvolle, ne? Vielleicht auch an mancher Ecke würde der eine oder die andere sagen, ist auch ein bisschen schwarzer Humor dabei. Ich meine, ich weiß, dass es bei dir auch so ist und ich glaube aber, dass es auch bei vielen so ist. Gehört aber schon irgendwie so ein bisschen auch dazu, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das richtige Team hat, auch auf so einer Station oder so, das kann echt Laune machen. Also du erlebst da ja wirklich Fälle und auch Menschen und da gibt es auch echt interessante Typen dabei. Aber die gibt es auch unter den Kollegen, muss man sagen. Aber auch bei den Patienten und bei den Vorgesetzten. Und wenn man ein richtig cooles Team hat, dann macht das echt Laune. Dann kann man sich das wirklich nett machen. So. Ich finde, dann ist es ein gutes, cooles Arbeiten, wenn man einen coolen Zugang zu den Patienten findet. Einfach, ne, so ein bisschen Menschenkenntnis und so ein bisschen weiß, mit wem kann ich auch mal einen Spaß machen oder so. Das kannst du natürlich auch nicht mit jedem. Aber dann kann das schon auch Laune machen. Also ich habe auch echt super Zeiten gehabt im ambulanten Pflegebereich. Habe ich dann Schüler gehabt, die waren so witzig und die waren so cool. Mit denen hat das echt Laune gemacht, da durch die Gegend zu fahren und die Patienten abzuklappern. Und dann hat man sich so ein bisschen ergänzt und so ein bisschen Quatsch mit denen gemacht oder Spaß. Also auf jeden Fall kann auch Spaß machen.
Ja, ich glaube, das ist aber wichtig zu sagen, ne, das nochmal zu betonen, weil viele sicherlich dieses Bild haben, es ist immer eine ernste Sache oder auch eine sehr traurige Sache, weil man mit vielen Schicksalsschlägen umgehen muss, wo wir vielleicht auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen können, wie das bei dir so ist oder wie man sich das letztlich auch in dem Beruf dann aneignen kann. Wie geht man mit schweren Schicksalsschlägen um oder auch mit dem Thema Tod? Weil, wie du ja auch gesagt hast, man ja eventuell auch Patienten dann verliert und man das auch weiß, dass man die irgendwann verliert. Was gibt es denn da so für Tricks und Tools?
Tricks. Ich weiß nicht, ob es da Tricks gibt. Ich hab mich damit nie groß auseinandergesetzt. Wer weiß, was das für Spätfolgen hat irgendwann mal bei mir. Ich weiß noch, dass der erste Patient, also da war ich noch in ich glaube, im Zivildienst. Und da ist ein Patient, da ist man dann auch ein Jahr. Und den kannte ich dann ein Jahr. Und der ist verstorben. Und irgendwie fand ich den immer, es war so ein, der hatte Demenz, eine ganz ausgeprägte Demenz. Aber der war sehr süß, so in seiner Art. Der war einfach ein lieber Kerl. Und der ist dann einfach gestorben. Und das war so das erste Mal, dass ich das so mitgekriegt habe. Okay, die sterben halt auch. Und da war ich echt ein bisschen traurig. Das hat mich irgendwie, hat mich das gekriegt. Aber dann habe ich halt darüber irgendwie festgestellt, okay, das ist normal. Und dann ist es so, dann stirbt auch nochmal wieder ein anderer Patient, zu dem man jetzt aber vielleicht persönlich gar nicht so, mit dem man nicht so viel zu tun hat. Aber man kriegt das mit, da stirbt einer. Das ist so vor allem in Altenpflege auch nochmal so, dass dann, in so einem Pflegeheim natürlich die Leute einfach auch kommen, um dann da die letzten Tage zu verbringen, um dann zu sterben. Irgendwann. Im Krankenhaus ist es ja noch ein bisschen anders. Da kommen die Leute und im besten Fall gehen die gesund wieder nach Hause. Aber das war schon so, dass man irgendwie, das Abstumpfen wieder so ein bisschen, ne? Man lernt schon damit umzugehen. Also so war das zumindest bei mir. Irgendwann, das können vielleicht auch viele, aber nicht. Also es ist auch so eine Sache, vielleicht auch eine Kompetenz, die ich noch hätte erwähnen können. Nähe und Distanz. Also man muss das auch schon irgendwie hinkriegen, dass man da ein gesundes Verhältnis zu hinbekommt, was schwierig sein kann. Zum Beispiel jetzt auch in dieser 1:1-Versorgung. Wenn man da 12 Stunden ist und bei vielen ist das so, da leben die Angehörigen mit im Haus. So. Und man ist mit denen da irgendwie 12 Stunden. Und wenn man das jetzt auch gerade nicht so wie ich nachts macht, sondern tags, dann sind die auch wach und dann sind die da. Und dann lebt man quasi da mehr oder weniger mit denen. So einen halben Monat, wenn man seinen halben Monat da abgearbeitet hat, dann hat man einen halben Monat mit denen verbracht, 12 Stunden am Tag. Das ist eine lange Zeit. Und da dieses Nähe-Distanz-Verhältnis aufrecht zu erhalten, damit das nicht jedes Mal für einen dann so ein, ja, auch wirklich dann, also wenn man das wirklich zu sehr an sich ranlässt, dann ist das einfach auch ein Schicksalsschlag für einen selbst. Ich glaube, das muss man irgendwie hinkriegen. Ist nicht leicht und das ist auch wieder, da ist jeder Mensch auch anders, ne? Jeder Kollege ist da anders und geht da anders mit um. Muss man gucken, ich krieg's bis jetzt, glaube ich, ganz gut hin. Deswegen habe ich vorhin gesagt, vielleicht kommt die Quittung irgendwann später, weil ich es irgendwie nicht richtig verarbeitet habe. Aber bis jetzt habe ich das Gefühl, ich muss da auch nichts aufarbeiten. Oder ich konnte das schon immer ganz gut irgendwie abschalten, wenn ich nach Hause gehe.
Ja, ich glaube, es ist dieser Spagat wieder, ne? Empathie und dickes Fell. Also darin, sich ja immer irgendwie auf einem gesunden Level zu bewegen,
Ja.
scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man arbeitet halt nicht mit Gegenständen, ne? Und wenn man mit Menschen arbeitet, dann ist das immer noch mal eine andere Herausforderung. Das würde ich definitiv sagen. Noch wieder ein Punkt, warum man bessere Vergütung, bessere Arbeitsbedingungen schaffen sollte. Weil es halt um Menschen geht, ne? Genau das Gleiche gilt für Erzieher und in ganz vielen Bereichen, ne? Ich finde, das ist auch, das würde ich mal gerne sagen, so, dass man sich da auch nicht gegeneinander ausspielen darf, so, ne? Dass man jetzt sagt, so, als es dann bei Covid ging es viel um die Pflegekräfte, aber zum Beispiel die Kassierer, für die es auch eine krasse Nummer war, irgendwie in der Zeit, die wurden so ein bisschen ausgespart, am Anfang zumindest irgendwie, ne? Und Und die sind natürlich auch wichtig. Ich meine, wenn keiner mehr an der Tankstelle arbeiten würde zum Beispiel, dann würde innerhalb von 3 Tagen das ganze Land stillstehen. Also jeder ist in seinem Bereich irgendwie sehr wichtig. Und das finde ich, man darf sich da nicht gegeneinander irgendwie anfangen auszuspielen. Das machen halt auch viele, ja, aber wir werden völlig vergessen oder uns geht's noch schlechter oder so. Das muss man aufpassen.
Ja. Ich habe eigentlich auch nur noch 2 Fragen. Und zwar einmal jetzt vielleicht ganz grob, muss jetzt auch nicht mega ins Detail gehen, aber so grob, wenn jetzt da ein paar Hörerinnen oder Hörer sich denken, ach Mensch, doch, vielleicht wäre das ja was für mich. Wie läuft denn so eine Ausbildung ab oder wie schafft man den Einstieg in die Pflege?
Genau, das ist eine Ausbildung. Also das ist ja bei mir jetzt auch schon ein bisschen her und es hat sich auch ein bisschen geändert. Früher gab es ganz klassisch 2 Wege. Irgendwie man hat eine Altenpflegeausbildung oder eine Krankenpflegeausbildung gemacht. Jetzt macht man das irgendwie zusammen und dann spezialisiert man sich. Und dann gibt es auch mal Kinderkrankenpflege. Und es ist aber generell erstmal so, dass das schulisch und betrieblich ist. Also es ist eine Ausbildung, 3 Jahre. Mhm. Und mit einer staatlichen Anerkennung am Ende. Genau, und das hieß zwischendurch auch immer mal anders. Dann hieß es Gesundheits- und Krankenpflege, dann hieß es einfach nur Krankenpflege. Das hat sich einiges getan und das soll auch immer noch weiter professionalisiert werden, damit auch dieses Ansehen in der Gesellschaft eben nicht Arschabwischen ist, was wir vorhin schon mal hatten, sondern eben die Trachealkanüle, von der ich dann erzählt habe, das sterile Verlegen einer Trachealkanüle oder eines Katheters oder hier soll nicht immer die Trachealkanüle sein oder intramuskulär eine Spritze setzen, so, damit das
apropos bei den Menschen ankommt. Apropos, finde ich den Einwurf ganz gut auch zu sagen, es ist ja eigentlich nicht Krankenpflege, sondern Gesundheit. Heilpfleger, weil die Pflege geht ja dahingehend, ne, dass die Personen wieder gesund werden. Das wäre, also ist ja eigentlich irgendwie die positivere Ausrichtung. Ja.
Genau, früher war das examinierte Krankenschwester oder Krankenpfleger und dann wurde das geändert. Ja, definitiv. Und deswegen, was ich sagen wollte, dass die Professionalisierung darauf aus ist, glaube ich, dass die sogar wollen, dass das ein Studium wird. Das ist auch in vielen Ländern übrigens schon so. Griechenland, Spanien und so, da studiert man das. Das ist ein Studium. Ich habe auch schon mit Pflegekräften aus diesen Ländern gearbeitet. Da muss man dann allerdings wieder sagen, fand ich, da, denen hat oftmals dann die Praxis gefehlt. Also da hat man schon gemerkt, dass man sehr theoretische Leute so. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das deswegen eine gute
sinnvoll
Sache ist.
Ja.
Ich glaube, eine gute Ausbildung, 3 Jahre, ist mit einer guten Mischung an Praxiseinsätzen und theoretischen Blöcken, ist schon eine gute Sache. Aber auch da muss man sagen, dass die Praxisblöcke in den Einrichtungen oftmals, da wird man halt oftmals, glaube ich, auch ausgenutzt, wirklich. Ne? Mhm. Das ist dann günstige Arbeitskraft und wird auch so behandelt. Und man schafft es dann wirklich nur mit Biegen und Brechen auch mal was zu lernen. So. Weil einfach keiner Zeit hat, denen auch mal wirklich was zu zeigen, denen was beizubringen. Dafür muss man sich natürlich Zeit nehmen und die ist halt oft nicht da. Und dann müssen die einfach die ganze Zeit handlange Arbeit machen oder Arbeiten, die sie vielleicht gar noch gar nicht machen dürfen. Das ist auch oft, hat man auch schon gesehen. Ja, das ist auch nicht optimal. Aber ist, so läuft das in der Ausbildung.
Ist es also was, worauf man sich einstellen müsste, wenn man den Einstieg wagt?
Was meinst du jetzt genau?
Naja, dass man da vielleicht auch diese Erfahrungen hat, ne, dass man das sammelt, also dass man in den Praxisblöcken eventuell auch mal durch eine Zeit muss, wo man ausgebeutet wird.
Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch wieder so eine Herangehensweise. Was lasse ich mit mir machen? Auch man hat ja auch Rechte als Schüler. Natürlich, man wird bewertet irgendwie und dann ist man wieder abhängig von der Gunst und so. Das ist ja so, das ist natürlich schwierig. Ich weiß das ja noch, wie das bei mir selbst war. Und da lässt man dann natürlich auch mal Sachen mit sich machen. Dann kriegst du auch mal den Spruch her. Weiß ja nicht, von der alten Schwester Renate, die sagt, also Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre oder wie nennt man das? Also ich meine, das ist so wirklich, gibt's auch noch. Die denkt, irgendwie die Zeit ist stehen geblieben.
Ja. Ach, so ein typischer, ja, okay, die dann noch so
altbacken
denken,
aber auch da würde ich sagen, ganz ehrlich,
Frauenberuf und so. Klar, diese Vorteile, mit denen hattest du wahrscheinlich auch noch zu kämpfen.
Klar. Obwohl man schon immer wusste, also wenn du das als Mann machst, da wurde man damit sogar quasi gelockt, naja, als Mann mach das mal, da verdienst du von vornherein schon mal mehr als die Frau. Das ist auch krass, oder? Da wurde man quasi so mit reingelockt. So. Ja, klar ist das irgendwie ein typischer Frauenberuf. Ja.
Was eigentlich komisch ist, ne, weil es eine sehr körperliche Arbeit ist und man ja auch echt viel, also heben muss beispielsweise oder
Das stimmt. Das hat sich aber auch echt gedreht. Also auch auf psychiatrischen Stationen und so, das sind oftmals wirklich auch viele Männer. Mhm. Also das ist einfach dann auch schon so eine Sicherheitssache. Vielleicht, also einfach, dass man körperlich anders auftreten kann, vielleicht schon auch oft wichtig, ne? Oder dass Männer sich das eher geben wollen, vielleicht auch da mal in so eine Konfliktsituation zu gehen. Und generell hat sich das gewandelt. Ich sehe schon ziemlich viele Männer auch mittlerweile, die das machen, muss ich sagen.
Gut.
Gut, jetzt in meiner Ausbildung damals, weiß ich gar nicht, da waren wir nicht so viele Männer. Aber es ist auch schon ein paar Jahre her wieder.
Vielleicht kannst du ja so zum Abschluss nochmal kurz prägnant sagen, was du dir eventuell für die Zukunft dieser Branche wünscht.
Ja, ich wünsche mir natürlich für die Zukunft dieser Branche, dass Menschen sich sicher aufgehoben fühlen. Also das, und das sollte ja im Interesse aller sein, weil keiner weiß, ob er irgendwann in einer Situation ist, in der er das in Anspruch nehmen muss, das Gesundheitssystem, das Pflegesystem. Und deswegen sollte es im Interesse von jedem sein, dass das einfach gut funktioniert. Man muss sagen, wir haben in Deutschland immer noch ein mega gutes Gesundheitssystem im Vergleich mit, ich glaube, fast allen Ländern weltweit. Können wir uns immer noch glücklich schätzen, aber ja, das sollten wir uns auch erhalten und nach Möglichkeit ausbauen und verbessern, weil das eben auch so eine großartige Errungenschaft ist, wo uns viele drum beneiden und so. Und dass das nicht weiter kaputt geht, das würde ich mir wünschen, dass Leute einfach sich sicher und aufgehoben fühlen als Patient und Patientin, als auch als Pflegekraft. Ich denke, das ist das Wichtigste für diesen Bereich.
Und das ist das auch, was man vielleicht an so einem Aktionstag wie den 12. Mai nochmal betonen könnte?
Ja, definitiv. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit. Und ich finde, fast, ich glaube, es gibt fast für jeden Beruf so einen Tag im Jahr, wo es um diesen Beruf geht. Und das finde ich auch wichtig, dass das braucht jeder Beruf und jede Sparte, jeder Bereich sollte mal so einen Tag im Jahr haben, wo der Blick sich auf diesen Bereich richtet und die positiven als auch negativen Punkte beleuchtet, um Leute dafür zu begeistern und auch um die Situation zu verbessern.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich fand es total toll und habe auch noch mal ganz viel gelernt. Hätte ich nicht gedacht über meinen eigenen Partner. Vielen Dank, dass du das gemacht hast.
Sehr gerne. Es hat irgendwie Spaß gemacht, auch wenn es nicht so ganz mein Ding ist.
Ja, du hast es toll gemacht.
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zum Besten geben.
Voll. Voll, auf jeden Fall. Danke dir sehr.
Gerne. Ja, bis gleich. Ne?
Bis gleich. In 2 Wochen hören wir uns wieder mit einer neuen Folge hier beim Vital-Gesundheits-Podcast und es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Egal ob Liebesbeziehung, Freundschaft oder das Verhältnis auf der Arbeit, Beziehungen sind immer zwischen Menschen und sie können wunderschön sein, sie können aber auch toxisch sein. Was genau eine toxische Beziehung ausmacht und vor allem, wie man sich aus ihr wieder lösen kann, das und vieles mehr bespreche ich mit der Paartherapeutin und Love-Coachin Dr. Sharon Brehm. Bis dahin könnt ihr uns natürlich bei Instagram folgen, unter Vitalmagazin, Facebook oder auch auf vital.de gehen. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Und ich freue mich riesig, wenn ihr in 2 Wochen hier wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut, alles Liebe, eure Clarissa.